Deutschlandfunk Nova. Update.
So klingt sie, die Sirene, die in Mexiko die Menschen vor einem Erdbeben warnt. Schon kleine Kinder wissen, was sie tun müssen, wenn das Signal ertönt. Gestern kam die Sirene zu spät, erst nachdem die Häuser schon wanken. Offiziell sind in Mexiko bisher mehr als 200 Tote bestätigt, die meisten davon in der Hauptstadt. Das Erdbeben und die Folgen, damit starten wir in dieses Update. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
Wie Kartenhäuser sind sie in sich zusammengefallen. Viele Gebäude in Mexiko nach dem Erdbeben mit der Stärke von 7,1. Die Zerstörung ist groß und die Suche nach vielen Vermissten läuft noch immer. ARD-Reporterin Xenia Böttcher konnte sich vor dem Einsatz ihres Büros gerade noch so retten.
Wir sind einfach nur gerannt, die Treppen runtergerannt, wo ganz viele andere Menschen dazu kamen. Dann sind wir unten rausgekommen. Gott sei Dank ist nichts zusammengestürzt. Man hat Kabelbrand gerochen. Kollegen haben geweint. Menschen, die neben uns standen, haben geweint, haben versucht, ihre Familienmitglieder anzurufen. Und alle haben gesagt, es war das Schlimmste, was sie bis jetzt jemals erlebt haben.
Die ganze Nacht über haben die Menschen vor allem in Mexiko-Stadt in den Trümmern nach Überlebenden gebuddelt und gesucht, teilweise mit den bloßen Händen oder mit Spaten. Zum Beispiel in einer Grundschule im Süden der Hauptstadt. 300 Kinder konnten sich aus der Schule retten, aber mehr als 20 Schüler und Erwachsene schafften es nicht mehr. Viele Angehörige harren vor den eingestürzten Klassenräumen aus, denn 30 Menschen werden noch vermisst. Dieser Mann sucht Verwandte, die er im Schulgebäude vermutet.
Die Behörden haben uns gesagt, wir sollen im Krankenhaus nach unseren Familienangehörigen suchen. Wir waren da, aber wir haben niemanden gefunden.
Die Verzweiflung der Suchenden ist groß, denn die Chancen, noch Überlebende zu finden, sinken mit jeder Stunde. Präsident Enrique Peña Nieto hat angeordnet, dass alle Krankenhäuser Verletzte aufnehmen müssen, egal ob sie eine Krankenversicherung haben oder die Behandlung bezahlt werden kann.
Ich habe außerdem den Katastrophenplan für Mexiko-Stadt ausgelöst. Dadurch können Soldaten der Armee und der Marine unter Koordination des Zivilschutzes eingesetzt werden. Es wurden Flutlichtanlagen installiert, damit die Nacht über weitergearbeitet werden konnte, um hoffentlich Überlebende unter den Trümmern zu finden.
Mehrere hundert Ingenieure sind jetzt in den Straßen unterwegs, um die Statik von Gebäuden zu prüfen. Außerdem gibt es eine große Angst vor Nachbeben. Trotzdem engagieren sich viele Zivilisten und helfen bei der Suche, erzählt ARD-Korrespondent Michael Castricius.
Die Hilfsbereitschaft ist unglaublich. Viele Zivilisten sind direkt im Staub damit beschäftigt, mit Eimern die Schuttreste wegzutragen, Löcher zu graben, zu suchen nach Hohlräumen, in denen möglicherweise Überlebende noch sind. Aber auch wer nicht direkt eingreifen kann, hilft. Immer wieder bringen Nachbarn Wasser vorbei, Lebensmittel für die Helfer, Lampen, Taschenlampen, alles, was irgendwie gebraucht werden kann, um in diesem Schutt zu suchen.
Das Unglück ereignete sich ausgerechnet kurz nach einer Erdbebenübung und am Jahrestag der größten Erdbebenkatastrophe, die Mexiko je erlebt hat. Vor 32 Jahren wurden über 10.000 Menschen bei einem Beben getötet. Und erst vor knapp 2 Wochen gab es ebenfalls ein Beben weiter südlich im Land. Damals starben mindestens 90 Menschen. Die Mexikaner haben also immer wieder mit Erdbeben zu tun. Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten hat sich mit den Gründen beschäftigt. Mathis, woran liegt es, dass Mexiko so oft getroffen wird?
Das ist eigentlich kein Wunder, wenn man da mal unter die Erdoberfläche guckt. Also es gibt da so eine kleine Erdplatte, die heißt Kokosplatte. Die liegt so vor der Westküste Mexikos. Und diese Kokosplatte, die taucht immer wieder unter die karibische Platte. Das ist die, die so unter Mittelamerika und der Karibik liegt. Dann gibt es da noch die große nordamerikanische Platte, also mit Kanada und den USA drauf. Und diese Kokosplatte wird da immer wieder gegengedrückt und so kommt es eben auch immer wieder zu diesen Erdbeben.
Aber ist es nicht komisch oder zumindest ungewöhnlich, dass in so kurzer Zeit zweimal so starke Beben passieren?
Ja, das fragen sich gerade auch viele Seismologen, also Erdbebenforscher, die haben da auch im Fachmagazin Nature schon heute einen Beitrag zu veröffentlicht und da dann darüber diskutiert, ob dieses Beben jetzt einfach Nachbeben dieses ersten Erdbebens war oder doch nicht.
Und hat man da was schon drüber rausfinden können?
Die Seismologen halten es eher für unwahrscheinlich, dass es wirklich ein direktes Nachbeben war. Also diese beiden Epizentren der Erdbeben lagen relativ weit auseinander, heißt so 650 bis 700 Kilometer. Und sie sagen, das ist dann eigentlich schon zu weit, damit es noch von der gleichen starken Spannung, von so einem Bruch in der Erdkruste kommen kann.
Also haben die beiden Beben, die wir jetzt gesehen haben in Mexiko, eher doch nichts miteinander zu tun?
Ja, so ganz klar ist das noch nicht. Also es gibt bei Erdbeben noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, dass eben so ein erstes Erdbeben, wie das vor 2 Wochen, das zweite indirekt mit auslöst. Kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie eine Kettenreaktion, heißt dann in der Fachsprache Trigger-Effekt. Und das heißt dann, du hast eben diese Erschütterung in der Erdplatte, die bringt dann die Platte zum Rütteln, löst Wellen aus. Und an einer ganz anderen Ecke der Platte gibt es vielleicht schon vorher eine Schwachstelle, so eine Spannung, die sich dann in so einem weiteren großen Beben entlädt. Auch hier sagen die Forscher aber, eher unwahrscheinlich, weil so ein entferntes Auslösen, so ein Triggern, das passiert dann meistens schon ein paar Stunden oder höchstens einige Tage nach dem ersten Erdbeben und nicht eben jetzt erst 2 Wochen später.
Und wie genau suchen die Forscher jetzt nach weiteren Ursachen?
Ja, zum Beispiel vergleichen die Satellitenbilder verschiedene, gucken also bei beiden Erdbeben, wo hat sich da die Erde abgesenkt, wo wurde sie angehoben. Und damit haben sie gestern schon angefangen und finden so dann vielleicht doch noch eine Erklärung für dieses doppelte Erdbeben in Mexiko in kurzer Zeit.
Ist denn jetzt schon absehbar, ob es in nächster Zeit nochmal ein so starkes und vielleicht noch viel stärkeres Beben in Mexiko geben wird?
Ja, man muss wohl sagen, das Risiko und die Gefahr, die bestehen auf jeden Fall. Und gerade auch die Hauptstadt, also Mexico City, ist bei so einem Erdbeben immer besonders gefährdet. Die Stadt liegt nämlich geologisch, ja, sagen wir mal, eher ungünstig, nämlich in so einem Tal, das früher mal sehr viel früher ein alter See war. Und der Boden ist da so zusammengesetzt, dass solche Erdbebenstöße und die Wellen, die ausgelöst werden, immer extrem verstärkt werden können. Und wir haben das ja jetzt auch wieder gesehen gestern, wie schnell doch, obwohl da auch erdbebensicherer als früher gebaut wird, immer noch Gebäude einstürzen können.
Mathis Dirkes aus unseren Wissensnachrichten über die Gründe für die schweren und schnell aufeinanderfolgenden Erdbeben in Mexiko. Danke.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz werden Bilder und Videos von zerstörten oder schwankenden Häusern gepostet oder von Rettungsaktionen. Renate Schönmann schreibt bei Facebook: Ich wünsche den Menschen Zuversicht. Iris Kröchert schreibt: Uns hat es in Puebla erwischt. Ich habe es noch nie so schlimm erlebt. Meine Tochter war im 3. Stock ihrer Schule und war völlig aufgelöst. Viele fragen nach dem Beben nach den Bauvorschriften in Mexiko. Manu V. schreibt bei Welt.de: Länder im Erdbebengebiet müssen mehr in Forschung für neue Bauweisen investieren. Dieses Festhalten an Beton und Stahl ist falsch. User Träumen sollte er, meint bei Tagesschau.de: Erdbebenland zu sein trägt Mexiko von jeher dadurch Rechnung, dass die Bebauung ganz überwiegend nur 1- bis 2-geschossig erfolgt. Deswegen wirkt Mexico City, eine der größten Städte der Welt, vielfach wie ein Dorf. Es ist statt in die Höhe in die Fläche gebaut. Nach dem verheerenden Beben von 1985 wurden die Bauvorschriften verschärft. Mike S. schreibt bei Welt.de: Wir sind nur Gäste der Natur. Und User Per Ignema meint: Der Kontinent bekommt dieses Jahr die volle Breitseite von Mutter Natur ab. Asien, Amerika, what's next? Hört endlich auf, euch gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. One planet, one people, one world. Warum ist die Menschheit bereit, Geld für Waffen und Eroberungen auszugeben? Unser Potenzial könnte wahrlich besser genutzt werden.
Was sonst noch wichtig war:
2000 Katalanen protestieren vor dem Wirtschaftsministerium in Barcelona. Sie fordern Unabhängigkeit und wollen unbedingt abstimmen in 1,5 Wochen über die Autonomie Kataloniens. Das will die Zentralregierung in Madrid unbedingt verhindern. Heute gab es eine Razzia in Barcelona. Polizisten haben mehrere Büros der Regionalregierung durchsucht. Sie wollten Unterlagen sicherstellen, die etwas mit dem geplanten Referendum zu tun haben, zum Beispiel Wahlurnen und Stimmzettel. Außerdem wurden mindestens 12 Politiker und Beamte festgenommen, darunter der engste Mitarbeiter des stellvertretenden Regierungschefs. Ein Unding, sagt dieser Demonstrant.
Was gerade passiert, ist ein versteckter Ausnahmezustand. Die Menschen, die das Franco-Regime erlebt haben, erinnern sich, dass Franco das Gleiche gemacht hat nach dem Bürgerkrieg.
Während in Barcelona die Razzia lief, saß in Madrid das Parlament zusammen. Einer der linken Politiker griff Ministerpräsident Mariano Rajoy scharf an und verurteilte die Festnahmen.
Usted y sus lacayos.
Sie und ihre Knechte sind gerade dabei, katalanische Amtsträger festzunehmen, nur wegen ihrer Ansichten. Ich verlange von ihnen, dass sie ihre dreckigen Hände aus den Institutionen Kataloniens nehmen.
Rajoy antwortete gleich und verteidigte die Festnahmen.
Diese Aktion hat ein Richter angeordnet und jeder Demokrat, ich weiß nicht, ob Sie das sind und das werde ich jetzt auch nicht analysieren, hat die Verpflichtung, das, was die Staatsinstitutionen sagen, umzusetzen. Diese Aktion nimmt die Justiz vor, um das zu garantieren, wovon ich hier immer wieder spreche, das Gesetz.
Trotz des zunehmenden Drucks bleibt die Regionalregierung bei ihrem Plan. Sie will am 1. Oktober abstimmen lassen über eine Unabhängigkeit Kataloniens. Nein zu Atomwaffen. Diese Aussage haben heute am Rande der UNO-Vollversammlung in New York viele Länder unterzeichnet. Sie wollen ein weltweites Verbot durchsetzen. Schon im Juli hatten sich darauf 120 Länder geeinigt. Heute folgte die Zeremonie zum Vertrag. Der ist allerdings rein symbolisch, denn alle Nationen, die als Atommächte gelten, boykottieren den Deal. Auch Deutschland und die NATO. Die Begründung, die Atomwaffen werden zur Abschreckung gebraucht und weltweiten Frieden sichern. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres findet diese Sicht falsch. Er warnte:
Es gibt 15.000 Nuklearwaffen weltweit. Wir können nicht zulassen, dass diese Horrorwaffen die Zukunft unserer Kinder gefährden.
Seit dem Nachmittag läuft die Vollversammlung der Vereinten Nationen weiter. Spannendes Thema ist heute die Rede des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani und wie er auf die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gestern reagiert. Der hatte den Iran als Schurkenstaat bezeichnet.
Die iranische Regierung verbirgt eine korrupte Diktatur hinter der Verkleidung einer Demokratie.
Außerdem steht ein Treffen des UNO-Sicherheitsrats an. Dort wird Generalsekretär Guterres über Neues bei den Friedenseinsätzen der Vereinten Nationen informieren. Der Hurricane Maria ist in Puerto Rico auf Land getroffen. Laut US-Hurricane-Zentrum hat der Sturm noch die zweithöchste Hurricane-Kategorie und Windgeschwindigkeiten bis zu 250 km/h. Fast 1 Million Menschen ist ohne Strom. Viele sind in Notunterkünfte geflüchtet, wie dieser Mann.
Ich habe meine Familie hierher gebracht, um meine Frau und meine zwei Töchter zu retten. Jetzt werden wir sehen, ob Gott uns noch weiter helfen wird.
Vorher hatte Maria schwere Zerstörungen auf Dominica und Guadeloupe angerichtet. Von dort werden Tote und Vermisste gemeldet. Puerto Ricos Regierung warnt, Maria könnte der schlimmste Hurrikan der jüngeren Geschichte werden. US-Präsident Donald Trump hat via Twitter Hilfe angeboten.
Was noch wichtig wird:
Ab morgen gilt CETA, also das umstrittene europäisch-kanadische Handelsabkommen. Damit sollen Zölle abgebaut werden und andere Handelsschranken wie zum Beispiel Qualitätsstandards. Befürworter sagen, so profitiert die Wirtschaft und es werden neue Jobs geschaffen. Davon ist zum Beispiel EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker überzeugt.
Dies ist das beste Handelsabkommen, das die Europäische Union, sprich die Europäische Kommission, je abgeschlossen hat. Wir setzen heute Standards, die die Globalisierung der nächsten Jahrzehnte bestimmen werden.
Kritiker warnen vor Nachteilen für die europäische Wirtschaft, etwa vor einem Preisdruck auf die heimischen Landwirte und vor undurchsichtigen Regeln für Investoren. Diese Demonstrantin kritisiert, dass alles der Wirtschaft untergeordnet wird.
Der Mensch ist keine Ware, die Welt ist keine Ware. Man kann das nicht alles dem Kommerz und immer dem Profit unterstellen. Die Demokratie geht kaputt.
CETA wird erstmal nur vorläufig gelten, weil längst nicht alle EU-Staaten den Pakt ratifiziert haben.
Und sonst in der Welt?
Die syrische IS-Hochburg Raqqa steht offenbar kurz vor der vollständigen Rückeroberung. Die kurdisch-dominierte Milizenallianz Syrische Demokratische Kräfte sagte, dass ihre Kämpfer 80% der Stadt unter ihrer Kontrolle hätten. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht sogar von mehr als 90%. Die Extremisten hätten den ganzen Norden der Stadt verloren, wo auch viele Getreidesilos sind. Außerdem gingen allmählich die Waffenvorräte zu Ende und die Extremisten könnten auch ihre Verletzten kaum noch versorgen. Das größte Problem seien jetzt die Minen, die die IS-Kämpfer auf ihrem Rückzug legten. Die IS-Terrormiliz hatte Raqqa im Januar 2014 erobert und später zu ihrer inoffiziellen Hauptstadt in Syrien gemacht. Für die Sozialisten in Frankreich ist es bei der letzten Parlamentswahl nicht sonderlich gut gelaufen. Sie haben viele Sitze verloren und das heißt auch, dass die Partei von Ex-Präsident François Hollande jetzt mit deutlich weniger Geld auskommen muss als bisher. Als erste große Sparmaßnahme hat die Sozialistische Partei beschlossen, ihre Zentrale in Paris zu verkaufen. Das historische Gebäude liegt im 7. Arrondissement, mitten im Herzen der Stadt und um die Ecke vom Eiffelturm. Schatzmeister Jean-François Debat sagte, natürlich hingen alle an dem Sitz der Partei. Aber der größte Teil des Budgets solle in die politische Arbeit fließen und nicht in den Unterhalt eines Gebäudes. Sie hat dafür gekämpft, dass Frauen in Großbritannien wählen dürfen. 100 Jahre später bekommt sie dafür jetzt ein Denkmal. Die britische Frauenrechtlerin Millicent Fawcett bekommt eine eigene Statue auf dem Londoner Parliament Square. Dort stehen schon Statuen von Winston Churchill, Nelson Mandela und 9 anderen wichtigen Personen der Geschichte, allesamt Männer. Fawcett ist die erste Frau, die in ihren Reihen stehen wird. Londons Bürgermeister Sadiq Khan sagte, es sei höchste Zeit, Frauenrechtlerinnen auszuzeichnen. Die Suffragetten, wie sie auch genannt werden, seien nachfolgenden Generationen ein Beispiel gewesen. Dass die Statue aufgestellt wird, hat auch mit einer Online-Petition zu tun, die unter anderem die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling und die Schauspielerin Emma Watson unterschrieben hatten. Millicent Fawcett hatte die Suffragetten 1897 zu einer Gemeinschaft organisiert und jahrzehntelang für mehr Rechte für Frauen gekämpft, vor allem für das Wahlrecht.
Wetter. Bis zum Abend kann es an den Alpen regnen oder sogar schneien. Auch an den Küsten noch Schauer, sonst locker bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 1 Grad. Morgen früh kann es erstmal neblig sein, später zeigt sich auch mal länger die Sonne. Nur im Norden und Osten viele Wolken und teilweise Regen bei 14 bis 20 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.